Guten Abend, ich freue mich, dass ich hier sein darf. Es ist das erste Mal, dass ich in Augsburg bin. Ich bin mal durchgefahren vor Jahren, aber dass ich hier in eurer Gemeinde sein darf. Ich heiße Andreas Reh, ich bin seit 32 Jahren verheiratet mit Monika. Wir haben 5 Kinder von 30 bis 23, alle schon aus dem Nest rausgeflogen. Leider, man bedauert das. Und wir sind 1992 von der christlichen Versammlung in Pirmasens als Familie, als Missionarsfamilie in den Osten entsandt worden. Zunächst in die Ukraine, wo wir 3 Jahre gelebt haben bis 1995 und dann sind noch 13 Jahre in Russland dazu gekommen, an der Wolga und dann später oben im Norden, kurz vor St. Petersburg. Eigentlich war unser Ziel gewesen, dass wir das Neue Testament für die Schoren in Sibirien übersetzen. Und während wir Russisch lernten, was dann die Mittlersprache sein sollte, um die Sprache der Schoren zu lernen, fragte Martin Vetter uns, ob wir nicht bereit wären zu helfen, die Emmaus-Fernbibelschule dort bekannt zu machen oder zu gründen. Und haben wir gleich ja dazu gesagt, denn als ich mit 16 Jahren zum Glauben gekommen bin, da hat uns jemand einen Emmaus-Fernbibelkurs geschenkt. Wir waren damals am Gymnasium 5 Schüler gewesen, die mehr oder weniger zur selben Zeit zum Glauben gekommen sind. Und wir haben uns erkannt, dass wir frisch gebackene Christen sind, oder frisch geborene, besser gesagt. Aber es war niemand da, der uns so recht anleiten konnte. Und da wurde uns so ein Emmaus-Kurs gegeben. Der war viel zu schwer für uns, über die Thessalonicher Briefe. Ich wundere mich, was wir damals davon wohl verstanden haben. Aber es hat uns am Leben gehalten. Es hat uns in das Wort Gottes hineingeführt. Und dann später hatte ich nichts mehr von Emmaus gehört. Und als wir dann 1992 in die Ukraine kamen und wir gefragt wurden, ob wir bereit wären, da mitzuhelfen, da haben wir sofort Ja gesagt und all die schönen Erinnerungen sind wieder wach geworden. Und das war eine besondere Zeit gewesen. Die 90er Jahre und Anfang der 2000er Jahre in der früheren Sowjetunion. Es war eine Erweckungszeit gewesen. Und innerhalb kurzer Zeit hat der Herr uns viele Mitarbeiter geschenkt, sodass wir in den verschiedenen Ländern der früheren Sowjetunion diese Fernbibelschule starten konnten. Vor einigen Jahren sind dann noch Kinderkurse dazugekommen, mit denen wir im Augenblick jeden Monat ungefähr 12.000 Kinder erreichen, mit den Erwachsenenkurse einige tausend Erwachsene jeden Monat und sind einfach dankbar, dass wir mit diesen Mitteln dort arbeiten können. Und sehen dürfen, wie Menschen verändert werden. Menschen, die auf der Suche gewesen sind nach dem Sinn ihres Lebens, nach einem neuen Leben, nach einem lebenswerten Leben, wie die mit einem Mal eine persönliche Begegnung mit Jesus Christus haben. Und die Masken fallen. Und damit sind wir mitten in dem Thema, was wir uns für heute Abend vorgenommen haben. Oliver hat eben gesagt, ja, du wirst dich ja selbst besser kennen. Dann habe ich mir gedacht, dass wir auch mitten im Thema drinnen. Denn Fasnacht ist ja eigentlich der Zeit, wo man die anderen überhaupt nicht mehr kennt. Wo man Masken trägt, sichtbare Masken. Aber das Maskentragen ist ja nicht auf die 5. Jahreszeit, auf die Faschingszeit beschränkt. Sondern eigentlich, da verdichtet sich nur, was wir ein Leben lang praktizieren. In der Faschingszeit. Da tragen wir die verschiedensten Masken. Der eine, der trägt eine Maske und möchte möglichst furchterregend ausschauen, weil er im privaten Leben einfach nicht so furchterregend ist. Vielleicht eher eine ganz gewöhnliche Biografie hat, sich eher zu den langweiligen Menschen zählt, aber einmal im Jahr sollen doch die wenigstens die anderen so ein bisschen Angst vor mir haben und dann zieht man halt eine schlimme Maske auf. Und die anderen, die nichts zu lachen haben in ihrem Leben, die ziehen eine lustige Maske auf. Wenigstens mal so ein paar Tage lang eine Freude ausstrahlen, dass die anderen denken, Mensch, der muss ein lustiger Typ sein. Bei dem läuft das alles irgendwie rund, das ganze Leben. Kein so Verkriester, der jeden Tag mit Trauermiene daherkommt, sondern so ein ganz lustiger. Aber wenn man Masken trägt und wenn man sich im Spiegel anschaut, immer mit einer Maske, dann ist die Gefahr, dass man sich irgendwann an die Maske gewöhnt. Und eben, wo du sagtest, ja, du wirst dich selbst am besten kennen, das ist nicht zwangsläufig so, dass man sich selbst am besten kennt. Eigentlich habe ich mich erst kennengelernt, als ich 16 Jahre alt gewesen bin und als ich den Herrn Jesus Christus kennenlernen durfte. Vorher war ich mir selbst ein Rätsel gewesen und gerade das hat mich zu Jesus getrieben. So eine Art von Schizophrenie. Ich muss dazu sagen, ich komme aus einem evangelischen Pfarrhaus, Pfarrerskinder Müllersvieh, geraten selten oder nie. Und als Pfarrerskind, da hat man so einen Bonus. Die Pfarrerskinder, die müssen ja gläubig sein. Gibt's ja nicht, dass ein Pfarrerskind nicht gläubig ist. Aber wenn man selbst das Pfarrerskind ist und sich selbst erlebt, dann merkt man ganz schnell eine große Diskrepanz zwischen dem, was andere von einem denken und dem, was man von sich selbst weiß. Und irgendwann erkennt man, ich trage eine Maske und das Dumme ist, die können kleben, die Masken. Als hätte man sie sich mit Sekundenkleber hier drauf geklebt und du beginnst an der Maske zu ziehen, aber du kriegst sie nicht vom Gesicht los, weil du dich selbst so dran gewöhnt hast und weil du weißt, deine ganze Reputation, die hängt von der Maske ab. Und wenn du die Maske abziehst, ja, was bleibt denn dann übrig? Wenn du einmal wirklich dein Leben aufschlägst, vor allem, wenn alle mal in dich hineinschauen dürfen, wie vor einem Röntgenapparat und sehen, was in dir alles abläuft, ja, wollen wir das? Nein, in der Regel wollen wir das nicht. Und deswegen sind wir ja ganz froh um die Masken, wie in der Karnevalszeit. Aber egal, wie die Maske aussieht, letztlich dreht es sich ja um die Frage, wer bin ich denn, der ich unter der Maske stecke? Und ich habe mich versucht, schlau zu machen, was hat es eigentlich mit dem Karneval, mit der Faschingszeit auf sich? Ist doch eigentlich komisch, was wir da jedes Jahr feiern, die Karnevalszeit, wo man jemand anders darstellt, Freude dran hat, wo man ausgelassen ist, wo man sich Dinge traut zu tun und zu sagen und sich zu geben, was man sich sonst nicht traut, ja, weil man es eigentlich gar nicht für schicklich empfindet. Aber der Karnevalszeit, da lässt man alle Hemmungen fallen. Wo kommt das denn eigentlich her? Und ich habe versucht, den Ursprung zu finden. Und es ist interessant, wie weit man in der Geschichte zurückgehen kann, um bis an den Ursprung der Faschingszeit zu kommen. Da kann man nämlich in den alten Orient gehen und vor über 2000 Jahren findet man schon Karneval, Faschingszeit. Und zwar in der Gegend, die der fruchtbare Halbmond genannt wird, also die Gegend hier Irak, Iran, Syrien, Jordanien, Israel und Ägypten, aber vor allen Dingen hier in dieser Gegend. Und da hat man eine alte Inschrift aus dem 3. Jahrtausend vor Christus gefunden. Unter dem Priesterkönig Gudea wurde ein siebentägiges Fest gefeiert, jedes Jahr. Und zwar nach Neujahr, als die symbolische Hochzeit eines Gottes. Und da hat man dann eine Inschrift gefunden. Und auf der Inschrift, da kann man dann lesen, kein Getreide wird an diesen Tagen gemahlen. Die Sklavin ist der Herrin gleichgestellt und der Sklave an seines Herrn Seite. Die Mächtige und der Niedere sind gleich geachtet. Grenzen fallen. Man darf jemand anders sein. Der Sklave muss nicht ein Sklave sein, sondern er darf sich ein paar Tage lang wie ein Herr fühlen und sich so benehmen. Schon damals ist das so gewesen. Und hier finden wir zum ersten Mal das Gleichheitsprinzip bei ausgelassenen Festen, was ja so charakteristisch ist für die Faschingszeit. Eigentlich in der Faschingszeit sind alle gleich. Die sozialen Ränge, alles ist aufgehoben. Alles sind Jecken, wie man sie in Köln nennt. Ich weiß nicht, wie es im Alemannischen heißt. Aber die Grenzen, die so unseren Alltag prägen, wo jeder seinen Platz hat, das ist mit einem Mal für ein paar Tage aufgesprengt. Und das schon im dritten Jahrtausend vor Christus. Hat also eine ganz alte Geschichte. Aber nicht nur dort im Irak oder in dieser Gegend im dritten Jahrtausend vor Christus, sondern auch im Römischen Reich hat man so etwas gefeiert. Und zwar vom 17. bis 19. Dezember die Saturnalien zu Ehren des römischen Gottes Saturnus. Und in dieser Zeit, in diesen drei Tagen, 17., 18., 19. Dezember, da feierte man eine verkehrte Welt. Und das war dieses Fest, das war verbunden mit einem öffentlichen Gelage, zu dem jedermann eingeladen war. Sklaven und Herren tauschten dann zeitweise die Rollen, feierten und saßen gemeinsam, würden begrenzt zu Tisch, tranken und aßen und sie konnten jedes freie Wort wagen. Da konnte endlich mal der Sklave seinem Herrn so richtig die Meinung sagen. Wenn er nicht an die Tage nach der Feier gedacht hat. Weil dann kam natürlich die Rechnung bei dem einen oder anderen. Also auch im Römischen Reich finden wir eine Karnevalszeit, wo die sozialen Grenzen aufgeweicht werden, wo man mit einmal jemand anders sein kann, wo man mutig sein darf und ein freies Wort wagen kann, was man im normalen Leben, im normalen Alltag eben tunlichst unterlässt. Aber das ist dann auch nach Europa gekommen und das Interessante ist, dass das gerade im Rahmen der christlichen Kirche gefeiert wurde. Und zwar im Mittelalter, da hat es dann eine sogenannte Narren- oder Eselsmesse gegeben. Und zwar wird das bezeugt vom 12. Jahrhundert bis zum Ende des 16. Jahrhunderts. Um den Epiphaniastag, um den 6. Januar, wurde dann gefeiert. Und zwar übernahmen die unteren Kleriker vorübergehend den Rang und die Privilegien der höheren Geistlichkeit. Da hat dann also irgendein kleiner Klosterbruder, der hat mit einem Abt gespielt oder einem Bischof hat er gespielt. Und das ging so weit, dass dann ein Pseudopapst gekürt wurde. Und schließlich ist es so weit sogar gegangen, dass man sich eine Eselsmesse ausgedacht hat und 24 Stunden lang mussten nun alle dem ehrwürdigen Abt Pater Esel Gehorsam leisten und die Messbesucher waren in Tierkostüme gekleidet und da merkt eigentlich etwas, was doch überhaupt nicht im Interesse der Kirche sein konnte. Das ist ja schon fast blasphemisch, was da gelaufen ist. Aber da merkt man, wie sehr die Menschen sich danach gesehnt haben, mal eine andere Rolle zu spielen und selbst in der Kirche ist das gewesen. Und so wurde das gerade auch bis heute in den katholischen Gebieten ganz besonders gefeiert. Also vom 3. Jahrtausend vor Christus bis in unsere Zeit. Und was wir da feststellen, das sind verschiedene Charakteristika des Faschings. Und zwar eine verkehrte Welt wird gefeiert. Alles steht auf dem Kopf. Was gut war oder was gut ist im normalen Leben, das wird schlecht genannt. Was böse ist im normalen Leben, das ist mit einmal erstrebenswert. Das Gleichheitsprinzip, beziehungsweise eine Umkehrung aller Ordnungen und das freie Wort sind charakteristisch für diese Faschingszeit. Also letztlich geht es um den Ausbruch aus den Konventionen, die man eigentlich als Unfreiheit empfindet und so sehr als Unfreiheit empfindet, dass man dann mal ausbrechen möchte und über die Stränge schlagen möchte. Das heißt, die eigentliche Motivation für Fasching oder für Karneval ist nichts anderes als Unzufriedenheit. Unzufriedenheit mit meinen Umständen und Unzufriedenheit mit mir selbst und mit der Rolle, die mir das Leben zugeteilt hat. Und das möchte ich nicht. Und da möchte ich wenigstens ein paar Tage lang mal richtig ausbrechen können. Und das wollen wir uns im Hinterkopf festhalten. Das Motiv dieser Zeit, dieser Narrenzeit, ist Unzufriedenheit mit meinem Leben und mit mir selbst. Und weil ich nicht 365 Tage pro Jahr diese Unzufriedenheit aushalte und deswegen wenigstens 3-4 Tage, wo ich mal ausbrechen kann. Und die Ausgelassenheit, die ich dort lebe, die muss langen, mich über die nächsten 361 Tage durchzutragen. Und deswegen muss es so furchtbar ausgelassen sein. Letztlich ist die Karnevalszeit, ist die Zeit der Masken ein Ausdruck der Suche. Der Suche nach dem idealen Ich. Ich kann mich erinnern, als ich klein gewesen bin, bei uns hat es ja natürlich auch Fasching gegeben. Das war die Zeit, als im Fernseher die Winnetou-Filme liefen. Es dürfte raten, wer ich sein wollte. Natürlich Winnetou, nicht irgendein Indianer, Winnetou. Weil das war mein großer Held gewesen. Jemand anders hat vielleicht einen Piraten als Held gesehen, verkleide sich als Pirat. Also jeder sucht sich so sein ideales Ich und das möchte er dann eine Zeit lang sein. Die Suche nach dem idealen Ich. Und die kann man furchtbar, drastisch und erschütternd dokumentieren am Schicksal eines Malers. Der hat diese Suche, diese Frage, wer bin ich, in Selbstporträts ausgedrückt. Ein Maler schrieb diese Frage, wer bin ich, mit dem Pinsel. Und zwar die Selbstporträts von Vincent van Gogh. Und jetzt ist einfach wie ein kleines Experiment. Schaut euch einfach mal diese Selbstporträts an und versucht dem Vincent van Gogh. Bei den meisten Selbstporträts schaut er nämlich den Betrachter in die Augen. Setzt euch dem aus und schaut ihm mal in die Augen. Und ich lasse jetzt in rascher Reihenfolge die Selbstporträts von Vincent van Gogh vor euch ablaufen. Und schaut euch die Veränderungen an. Es beginnt im Frühjahr 1886 mit dem ersten Selbstporträt und dann schließt sich ein Selbstporträt an das andere an. Und immer schauen uns diese Augen an. Und es kommt einem fast vor, als sei in diese Augen hinein diese Frage geschrieben, wer bin ich denn? Ein Porträt nach dem anderen, ein Mensch auf der Suche, ein Mensch, der in den Spiegel schaut und erkennt, ja, so sehe ich heute aus, aber das bin ich nicht. Und dann setzt er sich am nächsten Tag hin und malt ein nächstes Selbstporträt und ist kurz darauf auch damit unzufrieden und malt sich schon wieder und einmal ums andere malt er sich und ihr merkt, fast jeden Monat malt sich dieser Maler wieder und immer wieder nur der Oberteil seines Rumpfes und der Kopf und vor allen Dingen die Augen, die so stechend, so Fragen einen anschauen und diese Frage, wer bin ich, eigentlich dem Betrachter entgegenrufen und den Betrachter zu der Gegenfrage herausfordern, ja, wer bin ich denn? Und er findet einfach keine Antwort, der Vincent van Gogh. Jeden Tag, wo er sich neu anschaut, da entdeckt er einen anderen Vincent und er wird eigentlich immer verwirrter und er wird immer kränker über diese Suche nach sich selbst. Und er erkennt das, was ich gestern gemalt habe, wovon ich dachte, das sei ich. Heute Morgen habe ich mich entlarvt und habe erkannt, das war ja auch nur eine Maske gewesen. Das bin nicht ich. Also male ich mich heute neu. Und morgen wird er das nächste Selbstporträt malen. Eines nach dem anderen. Immer wieder nichts anderes als sich. Und zwischendurch so leere Augen wie hier, als hätte er es schon fast aufgegeben und erwartet schon gar keine Antwort mehr. Wer bin ich? Keine Antwort auf diese Frage. Im Winter 87, 88 sind wir inzwischen. Keine Antwort findet er. Mit welcher Unruhe muss er vor der Leinwand gestanden haben, um sich selbst immer wieder neu zu malen? Und seine Biografie wurde immer tragischer. Er ist immer kränker geworden, mit seinem Leben nicht mehr klargekommen. Dann sind wir im September 1889. Und es endet. 36 Selbstporträts in den letzten 3 Jahren des Künstlers. Kann man noch deutlicher die Frage, wer bin ich, in die Welt hinausschreien, als Vincent van Gogh das getan hat? Und wie tragisch, wenn man sich anschaut und Tag um Tag nur noch erkennen kann, das muss eine Maske sein. Das bin nicht ich. Und immer weiter sucht, in der Hoffnung, sich selbst doch irgendwann mal entdecken zu können. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts hat ein heute sehr bekannter Theologe gelebt, Dietrich Bonhoeffer, der sein Leben verloren hat, weil er sich dem Aufstand gegen Hitler angeschlossen hat, involviert war in das Attentat des Graf von Stauffenberg. Und er ist ins Gefängnis geworfen worden und ist dann auch hingerichtet worden. Wenige Wochen oder Tage, ich glaube wenige Tage vor Kriegsende. Und als er da im Gefängnis ist, da stellt sich ihm diese Frage auch. Wer bin ich? Und das hat er nicht mit dem Pinsel geschrieben, wie Vincent van Gogh, so verzweifelt, sondern er hat es mit der Feder aufgeschrieben. Mit einem Füllhalter. Und nicht so verzweifelt, denn er hat festen Grund unter den Füßen gehabt. Wer bin ich? Ein Theologe und Dichter sucht die Antwort auf diese Frage in der Todeszelle. Wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich trete aus meiner Zelle gelassen und heiter und fest, wie ein Gutsherr aus seinem Schloss. Wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich spreche mit meinen Bewachern frei und freundlich und klar, als hätte ich zu gebieten. Wer bin ich? Sie sagen mir auch, ich trüge die Tage des Unglücks gleichmütig, lächelnd und stolz, wie einer, der Siegen gewohnt ist. Bin ich das wirklich, was andere von mir sagen? Oder bin ich nur das, was ich selbst von mir weiß? Unruhig, sehnsüchtig, krank, wie ein Vogel im Käfig, ringend nach Lebensatem, als würgte mir einer die Kehle, hungernd nach Farben, nach Blumen, nach Vogelstimmen, dürstend nach guten Worten, nach menschlicher Nähe, zitternd vor Zorn über Willkür und kleinlichste Kränkung, umgetrieben vom Warten auf große Dinge, ohnmächtig bangend um Freunde in endloser Ferne, müde und leer zum Beten, zum Denken, zum Schaffen, matt und bereit von allem Abschied zu nehmen. Wer bin ich? Der oder jener? Bin ich denn heute dieser und morgen ein anderer? Bin ich beides zugleich? Vor Menschen ein Heuchler und vor mir selbst ein verächtlich wehleidiger Schwächling? Oder gleicht, was in mir noch ist, dem geschlagenen Heer, das in Unordnung weicht vor schon gewonnenem Sieg? Wer bin ich? Einsames Fragen treibt mit mir Spott. Wer ich auch bin, du kennst mich, Dein bin ich, o Gott. Dieselbe Frage, die Vincent van Gogh umgetrieben hat, hat auch Dietrich Bonhoeffer umgetrieben. Aber er hat eine Antwort gewusst. Und er hat gewusst, da wo ich an meine Grenzen komme, da wo ich mir selbst ein Rätsel bin, und das kennt wahrscheinlich jeder von uns, da gibt es aber einer, dem bin ich kein Rätsel. Einer, der kennt mich durch und durch, und der hat zu mir gesagt, du gehörst mir. Dich habe ich erkauft. Du bist mein. Und das war so eine Gewissheit, so ein Trost, dass Dietrich Bonhoeffer in dieser Gewissheit auch in den Tod gehen konnte. Gehen wir etwas zurück in der Geschichte und begegnen jemand anders auf dieser Suche nach sich selbst. Und König David findet die Antwort auf die Frage, wer bin ich, im Gespräch mit Gott. Er hat nämlich Psalmen geschrieben und Psalmen sind Gespräche mit Gott. Und im Psalm 139, da sagt König David, Herr, du erforschst mich und kennst mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von ferne. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, dass du, Herr, nicht alles wissest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Solche Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch. Ich kann sie nicht begreifen. Wo soll ich hingehen vor deinem Geist? Und wo soll ich hinfliehen vor deinem Angesicht? Führe ich gen Himmel, so bist du da. Bettete ich mir im Totenreich, siehe, so bist du auch da. Nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde mich doch deine Hand da selbst führen und deine Rechte mich halten. Spräche ich, Finsternis möge mich bedecken, so muss die Nacht auch Licht um mich sein. Denn auch Finsternis ist nicht finster bei dir. Und die Nacht leuchtet wie der Tag. Finsternis ist wie das Licht. Denn du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleib. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke. Und das erkennt meine Seele wohl. Es war dir mein Gebein nicht verhohlen, da ich im Verborgenen gemacht ward, da ich gebildet ward unten in der Erde. Deine Augen sahen mich, da ich noch unbereitet war. Und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten, als derselben keiner da war. Aber wie köstlich sind vor mir, Gott, deine Gedanken. Wie ist ihrer so eine große Summe? Sollte ich sie zählen, so würde ihrer mehr sein denn des Sandes. Wenn ich aufwache, bin ich noch bei dir. Und dann fährt David fort, erforsche mich, Gott, und erfahre mein Herz, prüfe mich und erfahre, wie ich es meine, und siehe, ob ich auf bösem Weg bin, und leite mich auf ewigem Weg. Merkt ihr, am Anfang spricht er immer nur von Gott, und je mehr er Gott erkennt, desto mehr dämmert ihm, wer er selbst ist. Und er überlässt Gott die Suche. Und er überlässt es Gott, ihm zu offenbaren, wer er selbst ist. Erst nachdem David Gottes Größe erkannt hat, erkennt er, wer er selbst ist. Ich bin von Gott gewollt, vor Ewigkeiten. Ich bin von Gott geschaffen in meiner Mutter Leib. Ich bin ein aufgeschlagenes Buch vor Gott. Dennoch hat er mich lieb, obwohl er alles weiß. Ich bin immer von Gott geborgen. Nichts kann mir geschehen, was nicht vorher an Gott vorbei musste. David findet die Antwort auf die Frage, wer bin ich, als er anfängt, mit seinem Schöpfer zu reden. Da erst findet er die Antwort. Und es ist eine Antwort, von der er sagt, das ist mir zu wunderbar und zu hoch. Das hätte ich nicht erwartet. Verfolgen wir die Suche von jemand anders, Paulus. Paulus findet die Antwort auf die Frage, wer bin ich, nicht in sich selbst, sondern in Christus. Im Römerbrief, da beschreibt Paulus, was wahrscheinlich alle von uns nur zu gut kennen. Ich verstehe ja selbst nicht, was ich tue. Denn ich tue nicht das, was ich will, sondern gerade das, was ich hasse. Ich tue nicht das Gute, das ich tun will, sondern das Böse, das ich nicht will. Ich unglückseliger Mensch. Gibt es denn niemanden, der mich aus dieser tödlichen Verstrickung befreit? Doch. Und dafür danke ich Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Und dann fährt er fort, es gibt demnach kein Verdammungsurteil mehr für die, die in Jesus Christus sind. Und dieses in Christus, das wird zu einem Schlagwort für Paulus. Er sagt, wenn jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung. Was er früher war, ist vergangen. Etwas Neues ist entstanden. Aber das alles kommt von Gott, der uns durch Christus mit sich selbst ausgesöhnt hat. Merkt ihr? In dem Augenblick, sagt Paulus, wo ich in Christus bin, dann können alle Masken fallen. Ich brauche sie nicht mehr. Denn ich bin jemand Neues. Mit den Masken versucht man ja nur, all das Alte und Abstoßende in sich zu verbergen. Aber in dem Augenblick, wo alles neu wurde in mir, da brauche ich keine Masken mehr. Das erkennt Paulus. Und er erkennt, das finde ich nur in Christus. Bin ich in Christus, so stehe ich nicht mehr unter dem Verdammungsurteil, weil nämlich Christus meine Schuld getilgt hat. Bin ich in Christus, so bin ich ein neuer Mensch. Bin ich in Christus, so muss mein Gestern mein Heute nicht mehr prägen. Da muss ich nichts mehr verstecken unter einer Maske. Bin ich in Christus, so bin ich mit Gott ausgesöhnt. Paulus findet seine Identität nicht in sich selbst, sondern in Christus. Da gibt es einen wunderschönen Brief, den Epheserbrief. Und da beschreibt Paulus 27 Mal den Zustand in Christus und beschreibt damit das Paradox eines Christen. Ein Christ findet nämlich seinen Selbstwert nicht in sich selbst, sondern außerhalb seiner selbst, allein in Christus. Das ist ein herrliches Paradox. Und daran scheitert jede Psychologie und jeder Psychiater. Keiner bringt das fertig. Jeder kann dir nur sagen, schau in dich selbst, dring immer tiefer in dich und in deine Biografie hinein, dann wirst du dich erkennen. Furchtbar, wenn man nur sich selbst hat und seine eigene Biografie, um sich selbst darin zu entdecken und da seine Identität zu finden. Und Paulus hat erkannt, meine Identität, die ist in Christus und er birgt sich in Christus. Paulus schreibt, stellt sich vor, Paulus, ein Apostel Jesu Christi, durch Gottes Willen, den Heiligen und Treuen in Christus Jesus, die in Ephesus sind. Und dann einfach ein paar Verse, was alles in Christus ist, zu Lob seiner herrlichen Gnade, durch welche er uns angenehm gemacht hat, in dem Geliebten. Gerade darum geht's ja. Bei dem Maskentragen. Ich suche mir die Maske aus, von der ich meine, das beeindruckt meine Umwelt und macht mich angenehm in ihren Augen. Und Paulus sagt es, schmeiß die Masken weg in dem Geliebten, in Christus. Wenn du in Christus dich bergen kannst, dann bist du Gott angenehm. In ihm haben wir die Erlösung. Durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Und da ist nicht nur gemeint in Christus, sondern in ihm, wenn ich selbst in Christus bin. Wenn ich mich in ihm geborgen habe. Wisst ihr, das ist so wie mit einem kleinen Kind. Wo flüchtet sich ein kleines Kind hin, wenn es Angst hat? Es flüchtet sich zu seinen Eltern und es kriecht unter den Rock und klammert sich an die Beine und möchte gar nicht mehr gesehen werden. Und dann ist es ganz glücklich und ruhig und zufrieden, wenn man nur noch Papa oder Mama sieht und das Kleine überhaupt nicht mehr sieht. Und das meint Paulus mit in Christus. Ich darf mich so in Christus verbergen, mich so an ihn klammern, dass man nur noch ihn sieht. Und da bin ich geborgen. Da bin ich Gott angenehm. Da brauche ich keine Maske mehr. Auf das in den darauf folgenden Zeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade erzeigte, durch Güte gegen uns in Christus. In Jesus Christus sind wir Gottes Meisterstück. Er hat uns geschaffen, dass wir gute Werke tun, gute Taten, die er für uns vorbereitet hat, damit wir sie in unserem Leben ausführen. Wir sind sein Werk, in Christus, geschaffen zu guten Werken. Wer träumt nicht davon, ein Meisterstück zu sein? In Christus sind wir Gottes Meisterstück. Ich muss also keine Maske mehr tragen, sondern es geht um eine neue Identität. Das bietet mir Gott an. Und wer das erkannt hat, der braucht keine Masken mehr. Der muss nichts mehr vorspielen. Der kann auch mal schwach sein. Der kann auch mal vor anderen sagen, ich habe mich eben total verkehrt verhalten. Ich habe einen schwierigen Charakter, aber ich bin geliebt. Lass die Maskerade. Richte die richtigen Fragen an Gott. Welche Fragen hat denn Paulus gestellt, damit er in Christus schließlich seinen Schutz finden konnte und endlich diese dumme Faschingszeit, die die ersten Jahrzehnte seines Lebens geprägt hat, hinter sich lassen konnte. Als Paulus Jesus Christus begegnet ist, da hat er ihm zwei Fragen gestellt. Und damit sind alle Masken gefallen. Und damit hat ein neues Leben begonnen. Die erste Frage, damals vor Damaskus, Herr, wer bist du? Wenn du Masken trägst, wenn du manchmal selbst nicht mehr weißt, wer bin ich eigentlich? Bevor du fragst, wer bin ich und eh selbst dir keine Antwort darauf geben kannst, dann frag Christus, Herr, wer bist du? Das muss die erste Frage sein. Und die zweite Frage, wenn du ihn dann erkannt hast, dann frag ihn, oder wenn du erkannt hast, wer er ist, dann frag ihn, Herr, was soll ich tun? Das war nämlich die zweite Frage gewesen von Paulus. Und auf die Frage, was soll ich tun? Da gibt uns das Neue Testament eine ganz klare Antwort. Die Zeit ist erfüllt. Fastnacht ist vorbei. Lass die Masken fallen. Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe gekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Lass die Masken fallen. Bekenne dich zu dem, was unter der Maske zum Vorschein kommt. Bring das alles zu Jesus. Und sag ihm, Herr, ein Leben lang habe ich versucht, andere und auch dich zu beeindrucken mit dieser oder jener Maske. Bei mir war es das brave Pfarrerskind gewesen, die Maske, die ich getragen habe. Und das ist eine glückliche Stunde, wo man die Maske fallen lassen kann und dann zu Gott sagen kann, Herr, ich bin mir bewusst, wenn du mich jetzt anschaust, eigentlich muss ich ja ziemlich abstoßend ausschauen, aber so bin ich. Ich will mich nicht länger verstecken. Herr, ich bitte dich, nimm mich so an, wie ich bin. Nicht unter der Maske, sondern ohne Maske. Und das tut Gott. Christus hat gezahlt, damit der Vater uns annehmen kann, so wie wir sind, und uns dann verändert und wir neue Schöpfungen werden in Christus. Und das wünsche ich jedem von uns.